Podcast NDR 90,3, das Hamburger Hafenkonzert. NDR 90,3, das Hamburger Hafenkonzert.
Wir machen heute einen Streifzug durch die Speicherstadt. Michael Batz ist Regisseur, Lichtkünstler und Buchautor mit einer besonderen Leidenschaft für dieses Viertel. 10 Jahre lang hat er für seine Speicherstadt-Story recherchiert, Bücher gewälzt und sich mit Menschen unterhalten. Im Hamburger Hafenkonzert nimmt er uns mit. Zu ehemaligen Quartiersleuten und Kaffeeunternehmern, aber auch zur neuen Generation der Teppichhändler, die über Jahrzehnte das Bild der Speicherstadt prägten. Willkommen zur 3275. Sendung. Ich bin Jan Wulff. Moin! Die Hamburger Speicherstadt. Weltgrößter historischer Lagerhauskomplex mitten im Hamburger Hafen. Rund 26 Hektar ist das Areal groß. Von der Kehrwiederspitze und dem Sandtorhöft im Westen bis zum ehemaligen Teerhof bei der Oberbaumbrücke im Osten. Seinen Ursprung hat die Speicherstadt im Zollanschlussabkommen von 1881. Sie war die Bedingung für den Beitritt Hamburgs zum Deutschen Zollverein. Der Handel im Hafen sollte nicht durch Zölle belastet werden. Darum war ein Areal nötig, das nicht zum deutschen Zollgebiet gehörte. Ein Gebiet, in dem weiterhin das Privileg der Hamburger Kaufleute galt, Importgüter zollfrei lagern, veredeln und verarbeiten zu dürfen. Ein Freihafen. 1888 war es soweit. Unter Anwesenheit Kaiser Wilhelms II. Wurde, nach nur 5 Jahren Bauzeit, der erste Teilabschnitt der Hamburger Speicherstadt eröffnet. Die extra für diesen Moment geschriebene Hymne, ein Lied voll Glanz und Gloria.
Was jetzt sich baut aus Backstein fein, Granit und Eisen auf, das meinen wir, wird dauernd sein, durch schneller Zeitenlauf. Aus echtem Material, ohne Putz und anderem Flimmer, darum braucht sich kein Mensch jemals zu kümmern.
Die Realisierung und Verwaltung der Speicherstadt wurde von der Hamburger Freihafen-Lagerhausgesellschaft, der heutigen Hala, übernommen. Schnell nahmen die Kaufleute ihre Arbeit auf. Die auf Eichenpfählen errichteten Speicher mit ihren damals hochmodernen Lagerböden wurden Umschlagplatz für Waren aus aller Welt. Importgüter wie Kaffee, Tee, Kakao, Kautschuk und Tabak wurden gelagert, bemustert, sortiert und teilweise auch weiterverarbeitet. Michael Batz, Regisseur, Dramaturg und Lichtkünstler, hat ein Buch über die Speicherstadt geschrieben. Die Speicherstadt-Story erzählt die Geschichte der Menschen, die dort gearbeitet und das Viertel geprägt haben. Mit ihm stehen wir dort, wo Kaiser Wilhelm II. Einst die Speicherstadt eröffnete. Zwischen der Brooksbrücke und der Sandbrücke. Am Block E prangt, oft übersehen, ein Emblem, das wie kein anderes die einstige Bestimmung der Speicherstadt ausdrückt.
Oben sehen wir ein Wappenbild im Schmuckgiebel und sehen die weiße Hamburger Burg. Aber was sieht man darüber hinaus? Ist das wirklich nur eine Dekoration oder ist es vielleicht etwas mehr? Wenn man ganz genau hinschaut, dann sieht man links so einen Halbkranz aus Eichenlaub mit Eicheln. Und man sieht rechts Kaffeelaub mit Kaffeebohnen. Und genau dieses Emblem, Eichenlaub und Kaffeebohnen, ist ein kolonialistisches Grundsatzprogramm gewesen im Zeitalter des Kolonialismus. Das heißt, es ist ein programmatisches Bild, dass die Speicherstadt ein materielles Kolonialinstitut sein sollte. Also auch gedacht für Kolonialwaren, Kolonialgüter, auch aus den deutschen Kolonien. Das ist ein Widmungsbild für die Funktion der Speicherstadt gleich von Beginn an.
Glanzvolle Zeiten hat der Handel in der Speicherstadt erlebt. Zeiten, die mit der rasanten Entwicklung und Modernisierung der Güterlogistik nach und nach ihr Ende fanden. Viele der einmal prallvoll mit Güter bestückten Speicher sind inzwischen umgewidmet, einst erfolgreiche Firmen erloschen oder weggezogen. Wo einst Gewürzhändler, Kaffeeunternehmer und Gelegenheitsarbeiter ihr Tagwerk verrichteten, tummeln sich nun Menschen aus der Modebranche, Museen, Verlage und jede Menge Touristen. Die Geschichte der Speicherstadt, eine Geschichte vor allem der Menschen, die dort ansässig waren und sind. Ihren Spuren wollen wir heute folgen, mit Michael Batz an unserer Seite. Sie hören das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3. Ein sonniger Herbstnachmittag in der Speicherstadt. Es ist Freitag, fast schon Wochenende. Ein junges Brautpaar macht Fotos für das Familienalbum. Geschäftsleute sind auf dem Weg nach Hause, Touristen tummeln sich in den Cafés. Idylle, die jäh unterbrochen wird durch ein vorbeirasendes Motorrad.
Ja, das sind die Geräusche der Moderne mittlerweile. Also einfach durchbrettern, ja, dann vermisst man oder verpasst man natürlich das Schönste. Und hier muss man ein bisschen langsamer durchgehen. Das empfiehlt sich sehr.
Sagt Michael Batz, Theatermann, Lichtkünstler und Buchautor. Wir stehen hinter dem Kesselhaus am Brooksfleet und schauen auf die alten Speichergebäude aus rotem Backstein auf der gegenüberliegenden Seite. Die Speicherstadt. Ein Ort, der seit den 90er Jahren zum Mittelpunkt des künstlerischen Schaffens von Michael Batz geworden ist.
Ich bin nach meiner Zeit in der Kampnagel Kulturfabrik ins Ausland gegangen. Ich wollte wirklich einen ganz anderen Ort aufsuchen und das war damals Ausland hier. Die Speicherstadt war Ausland. Und sie war wie ein unerzähltes Epos. Sie war wirtschaftlich blockiert. Sie war am Ende eigentlich auch politisch, wusste man nicht, wo es weitergeht. Und es war ein Niemandsland hinter dem Zollzaun. Hier ging man als Hamburger nicht hin, wenn man hier nichts zu tun hatte. Und es war wie ein verwunschener Ort eigentlich auch, der die Chance gab, ihn völlig neu zu entdecken.
Und das tat Michael Batz. Seit 1994 wird in der Speicherstadt jeden Sommer der Hamburger Jedermann aufgeführt. Das Spiel vom Sterben des reichen Mannes von Hugo von Hofmannsthal, von Batz und seinem Ensemble bearbeitet und aufgeführt in der Kulisse der Speicherstadt. Neben und hinter dem Kesselhaus am Brooksfleet.
Hier hat zum ersten Mal der Hamburger Jedermann stattgefunden. Bis heute spielen wir ihn. Und auch die Idee der Illumination der Speicherstadt ist hier entstanden, nämlich aus unserem Bühnenlicht, das Hamburger Jedermann. Das heißt also, hier sind ganz große Erzählungen auch entstanden, aber weil der Ort sie auch hergibt.
Theater und Licht in der Speicherstadt. Wohl kaum ein anderer Künstler hat sich so verdient gemacht um die Speicherstadt wie Michael Batz.
Also wir haben ja den Speicher neu definiert, nicht als Lagerboden für Säcke und Kisten, sondern als Speicher für Ideen, für Bilder, für Konzepte, für neue Entwürfe. Und so wird die Speicherstadt mehr und mehr ja auch genutzt und auch verstanden. Das hat mit uns einmal begonnen, also mit einer kleinen Theaterkompanie, die an einem regnerischen Tag hier um die Ecke gebogen ist und einen Parkplatz vorgefunden hat. Und dann hat eben dieser magische Vorgang der Verwandlung stattgefunden. Aus einem Parkplatz ein Theater zu machen, aus einem Theater eine Illumination und aus der Illumination letztlich dann ein Beitrag zum Welterbe.
Begeisterung für die Speicherstadt und auch ein bisschen Stolz, dass er zur Verwandlung dieses Quartiers beitragen durfte, spricht aus den Worten von Michael Batz. Längst ist der Ort auch untrennbar mit seiner eigenen Geschichte verbunden.
Also wenn man hier über 25 Jahre gearbeitet hat und tätig war und auch teilgenommen hat an den Veränderungen dieses Ortes, dann hat das natürlich immens viel mit einem selbst zu tun. Und es ist eine Erfolgsgeschichte. Ich kann es nicht anders nennen und so. Es ist eine Hamburger, avantgardistische, künstlerische Erfolgsgeschichte, die sich jetzt sehr stark verbreitet hat. Wir haben ja nur mit dem Wunderland, mit dem Dungeon, mit vielen, vielen Einrichtungen hier, haben wir ja nun sehr präsente Geschichten bekommen, die sehr viel Publikum anziehen und diesen Ort eben auch sehr lebendig machen. Und die Musealisierung ist ja letztlich keine Lösung, sondern man muss auch traditionelle Orte lebendig halten. Das tun wir mit dem Theater, mit dem Licht, mit unseren Erzählungen, auch mit dem Speicherstadtbuch. Und andere tun es auf ihre Weise, entweder indem sie Radtouren anbieten oder Teppiche verkaufen.
Die Tradition der Speicherstadt lebendig halten, das ist Michael Batz ein wichtiges Anliegen. Knapp 300 Seiten umfasst seine Speicherstadt-Story. 10 Jahre recherchierte Michael Batz, erforschte Archive und wälzte Bücher. Dabei interessierte ihn weniger die Geschichte der Architektur der Speicherstadt, sondern vielmehr die der Menschen, die das Viertel mit Leben füllten.
Naja, ich bin Theatermensch und wir erzählen Geschichten von Menschen und wir erzählen keine Architektur in dem Sinne. Also das haben andere gemacht und können andere auch besser. Sondern für mich fängt eine Architektur überhaupt etwas an, erst zu leben, wenn es um Menschen geht. Um Schicksale, um Biografien, um Abenteuer, um Ereignisse. Und das war für mich der ganz große Schlüssel, diesen Ort auch zu verstehen. Über die Architektur alleine wird man diesen Ort nicht verstehen.
Die Geschichte der Speicherstadt mit Leben füllen, das wollen wir heute auch im Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3. Mit Michael Batz an unserer Seite. Sie hören das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3. Wir besuchen heute Menschen in der Hamburger Speicherstadt, deren Geschichte untrennbar mit diesem Viertel verbunden ist. Mit dem Regisseur, Lichtkünstler und Buchautor Michael Batz laufen wir am Brook entlang. Unser Ziel, die Hausnummer 5.
Wir gehen jetzt zum letzten Quartiersmann in der Speicherstadt, Wessel Jansen in Firma Weber und Möller. Er ist der letzte Mohikaner.
Sogenannte Küper oder auch Quartiersmänner gab es einst viele in der Speicherstadt.
Ein Quartiersmann ist kein Zimmervermieter, hat auch nichts mit den üblichen Quartieren zu tun, sondern Quartiersleute waren Leute, die für die Kaufleute Güter eingelagert haben. Sie waren meistens zu viert, also ein Quartier, und sind diejenigen gewesen, die die wertvollen Güter bewahrt haben, veredelt haben, gepflegt haben im Namen der Kaufmanne.
Weber und Möller GmbH, Quartiersleute und Speicherstadt Lagerei steht am Eingang des alten Speichergebäudes. Eine kleine Treppe hoch geht es in die Büroräumlichkeiten der Firma, in einen kleinen Besprechungsraum. Dort empfängt uns der Hausherr.
Ja, mein Name ist Wessel Jansen. Wir haben unser Büro am Brook 5, vom Keller bis zum sechsten Boden.
Draußen am Namensschild steht Quartiersleute. Sie wurden eben gerade schon bezeichnet als der letzte Quartiersmann. Was sagen Sie dazu?
Das ist wohl nicht mehr ganz richtig. Die sind ja schon ausgestorben. Und die meisten Quartiersleute sind ja ausgewandert zum Hafen, wo die großen Hallen auch belegt haben. So, wir machen das hier noch sozusagen als muselmanisches Gedenken, wie man das so nennt. Ich betrachte das jetzt noch als Museum, weil wir nur noch kurze Zeit hier nachahmen am Brook. Denn auch hier wird auch wieder organisiert, umgeplant, umgewidmet, sodass diese letzten Lager hier auch wohl bald verschwinden werden, ne?
Vor inzwischen mehr als 100 Jahren gründeten die Quartiersleute Weber und Möller ihre Quartiersmann-Firma. Damals war die Speicherstadt soeben fertiggestellt und gehörte noch zur zollfreien Zone, dem ehemaligen Freihafen. Glanzvolle Zeiten erlebte die Firma. In der Höchstzeit wurden bis zu 60 Lagerböden auf 20.000 Quadratmetern bewirtschaftet. Wessel Jansen erlebte seine beste Zeit in den 70er Jahren.
Zu der Zeit waren alle Häuser noch voll belegt. Wir hatten seinerzeit ungefähr 40 Lagerböden, die auch voll belegt waren mit brauner Ware, mit Därmen, mit Kaffee, mit Alkohol, mit Zigaretten, mit allen möglichen Warenarten.
Viel zu tun gab es damals.
Ja, wir hatten ungefähr so 35 Leute insgesamt mit all den Lägern, die wir hatten. Wir hatten ja Läger nicht nur hier in der Speicherstadt, auch außerhalb der Speicherstadt, damals weiter im Hafen, an der Dessauer Straße oder hier am Kaiserquai. Sodass die Leute praktisch verteilt wurden. Hier in der Speicherstadt waren wir am alten Wandrahmen und wir hatten Lagerböden am Sandhockey, wo wir große Teppichleger verwalteten für eine afghanische Staatsbank. Da holten wir die Teppichcontainerweise von Afghanistan mit unserem eigenen Containerverkehr, den ich damals aufgezogen hatte, mit Stückgutlagerung oder Stückgut von Europa, von Hamburg nach Afghanistan, nach Kabul und zurück, denn Trockenfrüchte und Teppiche, die wir dann hier ins Lager selbst abladen und auch bearbeitet haben und die dann weiter verladen wurden an irgendwelche Teppichhäuser.
Auf eine Tätigkeit verstand man sich bei Weber und Möller besonders gut.
Na, meine Leute waren hauptsächlich beschäftigt als Pansenklopfer. Das waren denn rohe, gesalzene Felle, die per Schiff ankamen.
Und erst einmal von überschüssigem Pökelsalz befreit werden mussten. Erst danach konnte die Ladung kontrolliert, protokolliert und verladen werden.
War natürlich nicht sehr leichte Arbeit, war sehr schmutzige Arbeit. Mussten anschließend natürlich gleich duschen, damit der ganze Geruch nicht hängen bleibt. Somit waren die Jungs also nach ihrer Schicht auch sehr erledigt sozusagen und hatten wohl Spaß dann am Feierabend. Ne?
Vieles hat sich im Laufe der Jahre geändert. Auch der Weg, wie die Ware von den Schiffen im Hafen zu Wessel Jansen in den Speicher kam.
Na, ganz früher war es ja per Schute über die Wasserseite. Hauptsächlich Sackgut. Dann nachher wurden die Sachen im Hafen abgeholt und wurden per LKW angeliefert. Und wir nahmen die Sachen auf. Anschließend kam ja der Container. Dann wurden die Container ausgeladen. Aber dann war die Zeit auch vorbei. Dann waren die Container im Hafen direkt ausgeladen. Und hier natürlich auch nicht mehr. Sodass es dann auch nicht mehr wirtschaftlich zu handhaben war.
Musik. In Hamburg ist die ganze Welt zu Haus. In kaum einem anderen Viertel traf das über viele Jahrzehnte so zu wie auf die Speicherstadt. Sie hören das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3. Wessel Jansen öffnet die schweren Türen eines alten Schrankes, der in seinem Besprechungszimmer steht.
Ein Geldschrank. Der ist von 1890 ungefähr.
Nur 2 Jahre zuvor wurde feierlich von Kaiser Wilhelm II. Der erste Bauabschnitt der Speicherstadt eröffnet.
Firma steht sogar noch drin, Firma Eschmidt aus Hamburg.
Es ist ein richtiges Schmuckstück, das da vor uns steht. Ein Zeugnis aus längst vergangenen Tagen.
Ja, wir sehen hier einzelne Schubladen, die auch verschließbar sind, wo früher sicherlich die Quartiersleute jede Menge Geldscheine deponiert hatten, wo heute leider nicht mehr viel drin ist. Dann ist es so. Ja, sonst hatte ich hauptsächlich meine Buchhaltungsunterlagen da drin, aber heutzutage haben wir nicht mehr so viele Buchhaltungsunterlagen, die ja alle auf der EDV sind. Und somit ist dieser Schrank praktisch überflüssig.
Da oben haben Sie auch noch was draufstehen, ne?
Das sind so Erinnerungsstücke aus der früheren Zeit.
Was ist das?
Eine normale Waagschale.
Was wurde damit gewogen? Haben Sie damit was selbst gewogen?
Muster wurden gewogen. Muster, ja. Sonst nichts.
Die Zeichen stehen auf Abschied in der kleinen Quartiersmann-Firma am Brook 5. Viel gibt es nicht mehr zu tun. Aber immerhin, einen kleinen Teil ihrer ehemals vielen Lagerböden hat die Firma sich noch erhalten.
Wir machen praktisch nur noch Aktenlagerung, Teppichlagerung, aber in Eigenregie der Leute, die hier selbst einlagern. Sonst nichts mehr.
Überhaupt gibt es nur noch wenige Speicher in der Speicherstadt, die weiterhin als Lagerflächen genutzt werden.
Es sind praktisch alle Lager umgewidmet. Der einzige Strang, wo noch gelagert wird, Teppichlager, ist hier der Brook und ein paar am Sandhockey und am Brooktorquay. Aber sonst sind die ganzen Böden alle sozusagen umgebaut, umgewidmet, zum größten Teil renoviert, sehr schön renoviert von der Hala. Und auch diese Situation wird weiter fortschreiten, bis alle Böden praktisch umgestaltet sind. Denn die Lagerflächen hier lohnen sich für die Hala ja logischerweise nicht. Und dann auf der anderen Seite wird die Stadt ja auch sagen, gut, die Speicherstadt muss ja auch ein bisschen Geld abwerfen.
Wehmut scheint nicht aufzukommen, wenn Wessel Jansen über dieses Thema spricht. Er ist halt Geschäftsmann und weiß, dass Geld die Welt regiert. Angesprochen darauf, wie sich die Atmosphäre in der Speicherstadt verändert habe, sagt er:
Auch eigentlich zum Positiven. Wenn man das neue Flair hier in der Hafen City oder in der Speicherstadt betrachtet, sind ja ganz andere Gewerbebetriebe hier oder auch Freiberufe tätig geworden, die es hier vorher gar nicht gegeben hat. Wie sollte man sonst diese ganzen Gebäude noch wirtschaftlich benutzen? Da gab es gar keine Grundlage mehr für.
Der Austausch unter den Quartiersleuten war früher immer wichtig. Man traf sich auf einen Tee oder einen Schnaps und besprach die Dinge, die Anlagen. Einen Teil dieser Tradition hat man sich bewahrt.
Es gibt immer noch den Quartiersmannsverein, der zurzeit angesiedelt ist in der Mattentwiete. Und die Quartiersleute treffen sich auch einmal im Monat zu einem sozusagen Klönschnack im Hafenhaus, wo dann auch Vorträge gehalten werden. Es werden Referenten eingeladen. Und das ist immer sehr, sehr interessant und es ist auch eine große Beteiligung dabei.
Wie viele kommen denn da immer so?
Also 20, 30 Personen aus der Lagerszene, aus dem Hafen jetzt und die auch früher hier ansässig waren in der Speicherstadt. Und die treffen sich dann dort. Man unterhält sich über die Zukunft, wie es im Hafen gestaltet werden soll, was da so vorliegt. Man spricht natürlich auch über Kunden. Der eine sagt dies, der andere sagt das. Und machen sich selbst nur noch ein Bild, was vielleicht noch übrig geblieben ist von der Quartiersmann-Szene.
Das war die erste Stunde des Hamburger Hafenkonzerts. Hier gibt's gleich erstmal die Nachrichten für Hamburg. Danach sind wir wieder für Sie da. Bis gleich. Häuserblöcke aus rotem Backstein waren einst Lagerplatz für Güter aus aller Welt. Eine Welt der Händler, Quartiersleute und Hafenarbeiter. Die Speicherstadt. Mit Michael Batz, Theatermann, Lichtkünstler und Autor der Speicherstadt-Story, treffen wir in dieser Stunde unter anderem auf Heinz Papenhagen, Kaffeevisionär und ehemaliger Chef der Kaffeelagerei. Und wir sind bei Anna Wachter zu Gast. Die 35-Jährige gehört zur neuen Generation der Teppichhändler im Viertel. Ich bin Jan Wulff, schönen guten Morgen nochmal. Sie hören das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3. Eben noch bei dem ehemaligen Quartiersmann Wessel Jansen zu Gast, sind wir mit Speicherstadt-Story-Autor Michael Batz nun wieder auf den Straßen der Speicherstadt unterwegs. Zum nächsten Zeugen der großen Zeit des Viertels.
Herr Heinz Papenhagen ist einer der Betreiber der sogenannten Kaffeelagerei gewesen, hier in der Speicherstadt. Und die Kaffeelagerei war ja eigentlich eine Revolution im Kaffeelagergeschäft. Also dass man die Säcke nicht mehr gestapelt hat auf den Böden bei den Quartiersleuten, sondern dass man ein eigenes Silo sozusagen gebaut hatte, also eher eine technisierte Form der Kaffeelagerei eingeführt hatte. Das war der Vater von Herrn Papenhagen gewesen. Und der Kaffee kam dann lose in Containern und wurde auch schon in großer maschineller Weise bearbeitet. Und wie das passierte, das wird er dann gleich hoffentlich selbst erzählen.
Der Mann, um den es geht, wartet schon. Wir treffen ihn im Büro von Michael Batz in der Straße auf dem Sande.
Ja, mein Name ist Heinz Papenhagen. Ich bin inzwischen 77 Jahre alt, seit 11 Jahren in den sogenannten Ruhestand getreten. Bin aber in den Unruhestand getreten. Ich mache weiterhin mit einer kleinen Firma, Santoke Handel, Papenhagen KG, mache ich noch, soweit es möglich ist, Kaffeegeschäfte.
Schon Heinz Papenhagens Vater war im Kaffeegeschäft aktiv.
Also ich bin im Kaffee groß geworden sozusagen. 1956 war unsere Firma gegründet worden und ich war mit 16 Jahren damals immer in meinen Ferien dort und habe gejobbt. Die Hälfte der Zeit habe ich gearbeitet, die andere Hälfte der Zeit habe ich dann damit verbracht, das sauer verdiente Geld wieder unter die Leute zu bringen, also mit Reisen zu verbringen. Das war mein Einstieg in die Kaffeewelt. Dann habe ich mich lange davon verabschiedet, nach meiner Schule, Abitur im Jürgen-Fuhlendorf-Gymnasium Bad Bramstedt, habe ich mich dann abgesetzt vom Kaffee. Ich hatte keine Vorstellung davon, was ich machen wollte. Ich wusste nur, was ich nicht machen wollte, nämlich das, was mein Vater machte.
Es folgte ein Jahr bei der Bundeswehr, zwei Jahre bei der Flugsicherung in Hamburg und München, ehe er eine Lehre bei der Deutschen Bank absolvierte.
Aber dann hat die Familie dafür gesorgt, dass ich dann doch beigedreht bin.
7 Jahre arbeitete er in der Kaffeelagerei seines Vaters.
Dann habe ich gekündigt, zum Entsetzen meines Vaters.
Doch Heinz Papenhagen kam nicht weit. Er heuerte für eine ganze Weile bei der Firma eines Mitgesellschafters der Kaffeelagerei seines Vaters an, bei Bernhard Rothfoss, einem Global Player des Kaffeehandels. Erst 1978 zog es ihn zurück in den väterlichen Betrieb.
Nachdem mein Vater in Ruhestand getreten ist und habe dann die Geschäftsführung übernommen von der Kaffeelagerei.
Seit 1956 gibt es die Firma. Kaffee aus Übersee fand damals reißenden Absatz. Die Menschen hatten ihn im Krieg und lange danach entbehren müssen.
Also unser Geschäft war Rohkaffeebearbeitung. Das heißt also, wir haben Schälmaschinen gehabt, wir haben Poliermaschinen gehabt, wir haben Reinigungsmaschinen gehabt, wir haben Siebmaschinen gehabt. Alles das, was man für die Rohkaffeebearbeitung im Ursprung üblicherweise braucht. Das war insofern von großem Vorteil, weil wir die einzigen waren, die das konnten. Darüber hinaus war das ein moderner Speicher jetzt, nicht so wie die alten Böden hier, sondern das war also mit Betondecken und mit entsprechenden Säulen, sodass man also durchaus auch mit Flurförderfahrzeugen darin fahren konnte.
Ein großer Vorteil und eine Erleichterung für die Lagerarbeiter.
Ich selbst habe also 56 bei meinen Ferienjobs, habe ich selbst 2 Schichten hintereinander jeweils tatsächlich Säge geschleppt, getragen, soweit wie die Füße reichen. Das war schon eine sehr anstrengende Geschichte.
Eintönig, manchmal demoralisierend, aber auch sehr lehrreich empfand der junge Heinz Papenhagen seine Arbeit in der Firma seines Vaters.
Immer wenn ich morgens um 6:30 dann antrat hier, der Lagermeister nahm mich dann gleich unter seine Fittiche und meinte, Heinz, du weißt ja, wo du hingehörst, ne? In den Aufnehmergang. Und das waren teilweise dermaßen öde Arbeiten logischerweise, weil hier lagen Schutten im Fleet und das riss überhaupt nicht ab. Also man wusste genau, das dauerte 14 Tage, immer dieselbe Arbeit, morgens an bis nachts um 11. Aufnehmen Und da kriegte man dann vier Mann, vier Ecken, dann kriegte man den Sack auf den Puckel und dann konnte man loslaufen und wegstapeln. Denn das war schon eine harte Nummer. Außerdem auch draußen an Bord habe ich teilweise vielfach gearbeitet. Das ging dann manchmal um drei Schichten hintereinander. Auch das war natürlich eine gute Lehre für mich. Vor allen Dingen habe ich viel Geld verdient dabei. Denn so richtig durchgearbeitet haben wir ja nicht. Wir waren uns immer sehr schnell einig mit den Tally-Leuten an Bord, dass die also durchaus uns mal eine Schicht haben schlafen lassen. Wusste aber keiner, ne?
Sie hören das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3. Heinz Papenhagen ist ehemaliger Chef der Kaffeelagerei und auch ein bisschen stolz darauf, dass seine Firma immer mit der Zeit gegangen ist. Als eines der ersten Unternehmen in der Speicherstadt setzte Heinz Papenhagens Vater Helmut Flurförderfahrzeuge, also Gabelstapler, ein. Außerdem besaß man eine moderne Stürzanlage zum Mischen der Kaffees.
Und diese Stürzanlage, die hatte einen anderen Vorteil noch. Wir hatten vielfach Geruchbeschädigung. Das sind Beiladungsschäden wie zum Beispiel Zitrus- oder Naphthalingeruch. Das wurde in der konventionellen Art so behoben, dass man die Säcke öffnete und dann die beiden Luken rechts und links, Wasserseite, Landseite, aufmachte und dann die Säcke 14 Tage dort stehen ließ. Und dann wurde das ausgelüftet sozusagen. Es war natürlich wenig effektvoll. Bei uns war das so, diese Stürzanlage war ideal dafür, weil die auch mit einer Staubabsaugung versehen war. Das heißt, alles, was wir hineinschütteten, wurde natürlich auch abgesaugt. Und da war unsere Reinigung natürlich sehr viel effektiver als die unserer Wettbewerber.
Aber nicht alle Arbeit konnte damals von Maschinen erledigt werden. Manpower bzw. eher Womanpower war bei der Kaffeeverlesung per Hand gefragt.
Mietjes haben wir sie genannt, war eine tolle Nummer, so 60 Frauen auf dem Haufen und dann bei der Arbeit zu beobachten, da war immer unheimlich was los. Ne?
Doch auch bei der Kaffeeverlesung machte der Fortschritt nicht Halt. Förderbänder wurden angeschafft, die Verlesung beschleunigt. Erste Verlesemaschinen kamen dann Ende der 60er Jahre.
Wir haben dann nachher insgesamt 50 Verlesemaschinen gehabt. Um zu sagen, was das bedeutet, die erste Verlesemaschine hat ungefähr 30 Kilo pro Stunde gemacht. Das war schon unglaublich. Heutige Verlesemaschinen, die machen 2,5 Tonnen pro Stunde.
Es ist im Jahre 1978, als Heinz Papenhagen die Nachfolge in der Firmenleitung der Kaffeelagerei antritt. Mit einem entscheidenden Schritt ebnet er den Weg der Firma in die Zukunft und verschafft ihr einen weiteren Wettbewerbsvorteil.
Als ich Geschäftsführung übernommen habe von meinem Vater, habe ich dann dafür gesorgt, dass wir Silos bauen. Mit dem Bau des Silos, um das mal deutlich zu sagen, habe ich eigentlich diese glückliche Fügung genutzt, dass die Reedereien noch verpflichtet waren, die Kaffees selbst auf ihre Kosten auszuladen. Da habe ich denen angeboten, nicht auszuladen, sondern mir stattdessen den Container vor die Tür zu stellen. Das Ausladen würde ich dann selbst machen und das haben wir automatisch gemacht. Also Container auf eine Kippbühne gestellt und dann zunächst mal ist das ja mit Säcken gekommen. Um dann über automatische Laufbänder die Dinger zu empfangen. Die sind dann auch automatisch geschlitzt worden und der Kaffee ist dann gefördert worden in die Silozellen.
Immer neu musste sich die Kaffeelagerei aufstellen, um im Wettbewerb mit anderen Firmen bestehen zu können. Dann, Mitte der 2000er Jahre, erreichte Heinz Papenhagen die Nachricht, dass seine Firma am Sandokai dem Bau der Hafencity weichen muss. Da war er Anfang 60.
Und ich habe dann die Firma noch mal wieder neu aufgebaut in Wilhelmsburg, da wo sie heute steht. Und ich habe dann meine Beteiligung abgegeben an die Firma Neumann.
Mit dem Autor der Speicherstadt-Story, Michael Batz, sind wir wieder in den Straßen und Hinterhöfen der Speicherstadt unterwegs. Die Geschichte der Speicherstadt lebendig zu halten, das ist dem Theatermann und Lichtkünstler ein sehr wichtiges Anliegen. Auch einige Museen des Quartiers sorgen dafür. Das Speicherstadtmuseum zum Beispiel, das Zoll- und das Gewürzmuseum. Letzteres ist auch Anbieter einer der vielen Führungen, die es durch die Speicherstadt gibt. Am Brooksfleet treffen wir auf einen eleganten Herrn mit einem schwarzen Zylinder, Frack und Gehstock. Einem traditionellen Kaufmannskostüm aus dem 19. Jahrhundert.
Was ich hier mache? Naja, ich habe gerade ein bisschen Zeit. Ich bin der Gewürzhändler Jakob Lange und pflege hier noch als einer von wenigen ganz gute Geschäfte in der Speicherstadt. Habe ganz gut zu tun mit dem Gewürzmuseum. Und jetzt habe ich gerade ein bisschen Zeit, bringe gerade Gäste rüber ins Curry. Ja, das ist ein Kontorviertel, nehmen wir uns eine Stunde Zeit. Und wissen Sie, bin ich mehr der Jüngste mit meinen 360 Jahren. Da hat man schon eine gewisse Erfahrung, kann ein bisschen was erzählen hier, wie das damals gewesen ist, wie das heute ist. Und wenn mal ein bisschen Zeit ist, mache ich das immer ganz gerne.
Haben sich gut gehalten.
Vielen Dank, Dankeschön. Ja, das hat natürlich mit Gewürzen zu tun. Ne? Das sind die heilenden Kräfte, das kennen ja viele gar nicht. Das gehört immer so ein bisschen dazu, dass ich das auch ein bisschen weitergebe. Mein kleines Geheimnis ist ja der Safran, aber es gibt ja noch ganz viele andere Gewürze. Und so schafft man das eben. Ne? Dann noch halbwegs dieses Aussehen zu haben, trotz der 360 Jahre. Aber fragen Sie nicht nach dem Rest, ne?
Lustig können sie sein, die Geschichten, die die Speicherstadt zutage fördert. Aber da sind auch die anderen, traurigen, sehr bewegenden Schicksale einiger Menschen. 10 Jahre lang hat Autor Michael Batz unzählige Geschichten aus dem Viertel zusammengetragen. Manche wurden ihm erzählt, andere erfuhr er aus Büchern und Archiven. Zwei davon fand er besonders berührend.
Die eine ist vielleicht etwas untypisch und die andere ist sehr typisch für den Hamburger Kaufmann. Die weniger typische Figur ist der Waffenhändler Bruno Spiro, der hier im großen Stil Waffen eingelagert hat und von hier auch transportiert hat, exportiert hat. Er war nun ein sehr erfolgreicher Kaufmann, aber er war eben auch jüdisch und das war nun in Zeiten des Dritten Reiches sein Schicksal. Das hat ihn natürlich dann auch ereilt. Und die andere, eigentlich typischere Figur ist Alfons Bernhard Hansen, aus einer sehr vermögenden Hamburger Kaufmannsfamilie stammend. Selber sehr erfolgreicher Unternehmer, Kaufmann, Mitglied des Aufsichtsrats der Freihafen Lagerhausgesellschaft. Ein sehr leidenschaftlicher Kaufmann, auch sehr angesehen. Er hatte verschiedenste Firmen, er hatte verschiedenste politische Funktionen auch. Und er geriet auch in die Mühlen des Dritten Reiches so. Weil die Nazis hatten immer in jener Zeit einen unglaublichen Mangel an Devisen. Und man hat ihn bezichtigt, Gelder unterschlagen zu haben, beziehungsweise nicht angegeben zu haben, Vermögenswerte nicht angegeben zu haben. Und das hat seinen Schwiegersohn dann das Leben gekostet. Und das war dann eigentlich ein ganz, ganz tiefer Fall. Also eine ganz schreckliche Geschichte eigentlich eines ganz großen Hanseaten. Und davor war niemand im Dritten Reich eigentlich geschützt, letztlich dann doch unter die Räder zu kommen. Und das sind so Geschichten von Aufstieg, Glanz und Fall. So, und das, was die Buddenbrooks literarisch für Lübeck sind, das ist sozusagen materiell in der Geschichte die Speicherstadt für Hamburg.
Kaffee, Tee, Gewürze und Teppiche. Das waren einst die Dinge, die in der Hamburger Speicherstadt gelagert wurden. Heute sind fast alle historischen Lagerflächen renoviert und umgewidmet. Modelabels, Verlage und Agenturen sind eingezogen. Von der alten Garde sind eigentlich nur noch die Teppichhändler da. Dort ist allerdings auch Nachwuchs in Sicht. Mit dem Autor der Speicherstadt-Story, Michael Batz, geht es in den Speicher am Sandtorkai 26 und hoch zum 7. Boden.
Welch eine Wohltat, einen Fahrstuhl zu haben. Früher musste man immer laufen. Deswegen hatten auch alle so große Oberschenkel und dicke Beine.
Der Fahrstuhl ist nichts für Menschen mit Platzangst. Klein ist er und gibt stark nach, wenn man ihn betritt. Nichts für schwere Ware. Oben angekommen, öffnet man uns die Tür.
Hallo.
Hallo.
Guten Tag.
Ich bin Anna Wachtert. Ich bin Tochter eines wirklich klassischen Orientteppichhändlers hier in der Speicherstadt und mache seit anderthalb Jahren circa, habe ich mich jetzt auch mal dem Thema Teppiche gewidmet.
Wo befinden wir uns hier jetzt genau?
Wir befinden uns im 7. Stock eines ganz klassischen alten Speichergebäudes, also ganz oben. Und ich bin hier untergekommen in einem Showroom, der hauptsächlich Modefirmen untergebracht hat. Und ich nutze diese flexible Fläche, um hier immer mal Sachen zu zeigen.
Und was zeigen Sie hier momentan? Vielleicht führen Sie mich mal ein bisschen rum.
Ich zeige hier ein bisschen besondere Teppiche, also nicht so klassisch, wie es hier in der Speicherstadt eigentlich üblich ist, sondern bei mir sieht es ganz bunt aus. Ich habe ganz viel Farbe, weil ich das gerne mag. Und hier liegen viele Berberteppiche aus Marokko, ganz weiche, kuschelige, aber auch klassische Kelims, die mir irgendwie ins Auge gefallen sind, weil sie eine besondere Farbe oder einen Verlauf haben, den ich spannend finde. Vintage-Stücke, also wirklich alte Orientteppiche liegen hier auch. Und genau, das ist so das, was ich aussuche.
Wie läuft denn das so mit der Kundschaft? Wie werden Sie Ihre Ware los? Kommen die Leute oder rufen die vorher an? Ich suche einen Teppich und dann kommen sie vorbei oder wie läuft das?
Also es läuft tatsächlich ziemlich viel über Termin. Also es rufen die Leute an oder schreiben mir eine Mail. Ich bin sehr viel online eigentlich unterwegs. Also neben diesem wirklich haptischen Anfassen funktioniert bei mir ganz viel über Instagram und über soziale Netzwerke. Also das ist so der hauptsächliche Kanal, über den ich meine Kunden finde oder über die Kunden mich finden.
Jetzt hört man hier gerade schon seltsame Geräusche, die Sie vielleicht gar nicht mehr hören, weil man das wahrscheinlich irgendwann überhört. Aber was war das?
Das war tatsächlich eine Winde. Das sind diese Seilzüge, die draußen an einigen Speichergebäuden noch hängen und worüber immer noch Teppiche transportiert werden und auch hier oben im siebten Stock kommen zum Beispiel.
Das heißt, diese Teppiche kommen auch alle noch so ganz klassisch von. Wir müssen da einmal, darf ich da mal aus dem Fenster rausgucken?
Soll ich das mal aufmachen?
Oh, das wäre fantastisch.
Dann sieht man tatsächlich gerade Teppiche, die von einem Speicher nach unten gezogen werden oder gehievt werden, wenn man so will. Und das ist hier immer noch ganz, ganz viel, weil die Fahrstühle, die es inzwischen gibt, sind sehr klein. Da passt nicht so viel rein. Das heißt, hier werden palettenweise noch Teppiche rauf und runter transportiert.
Anna Wachtert verkauft Teppiche aus Leidenschaft. Das merkt man schnell, wenn man sich mit ihr unterhält. Vielleicht wurde es ihr in die Wiege gelegt. Unten im ersten Boden des Speichers, in dem wir uns befinden, ist das große Teppichlager ihres Vaters und Onkels untergebracht. Besonders wohl scheint sie sich aber in ihrem Showroom auf dem siebten Boden zu fühlen. On the Rugs hat sie ihre Firma genannt, auf den Teppichen. Seit anderthalb Jahren ist sie dabei und blickt durchaus zuversichtlich in die Zukunft.
Also ich glaube, so die Hochzeit des Orientteppichhandels ist vorbei, aber ich merke eben, dass es so eine Art Renaissance gibt, dass es so ein Wiederbesinnen gibt, was die Liebe zum Teppich angeht, dass es eine ganz neue, junge, interessierte Zielgruppe gibt. Und ich habe das Gefühl, dass ich tatsächlich mit meinem Angebot so ein bisschen eine neue Zielgruppe auch in die Speicherstadt bekommen, die immer ganz begeistert sind, wenn sie auch so diesen Kontrast sehen zu dem, was ich hier oben zeige. Dann fahren wir oft aber auch runter ins große Lager und gucken da nochmal in den Stapeln, ob wir irgendwas Passendes finden. Und das ist eine ganz schöne Verbindung und wieder so eine kleine Renaissance.
Das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3 war das. Heute waren wir mit Michael Batz in der Speicherstadt unterwegs. Das Buch Die Speicherstadt-Story ist übrigens im Köhler Verlag erschienen. Knapp 300 Seiten hat es. Viele Bilder sind darin, von der Gründung des Quartiers bis heute. Und natürlich unzählige Geschichten über die Menschen und den Handel in der Speicherstadt. Der Preis 29,95 Euro.
Das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3.
In der kommenden Woche stellen wir Ihnen die Deutsche Meeresstiftung vor. Eine starke Stimme für unsere Ozeane will die sein und Synergien schaffen. Zwischen Wissenden und Handelnden aus der Wissenschaft, Wirtschaft, Politik und Gesellschaft. Die Überfischung der Meere ist dabei genauso Thema wie Klimawandel, Artensterben und Plastikmüll in unseren Ozeanen. Eines der Projekte der Deutschen Meeresstiftung ist der Jugendmeereswettbewerb. Gründer und Vorstand der Stiftung Frank Schweikert an Bord des Forschungsschiffes Aldebaran.
Also der Meereswettbewerb ist ein Projekt, wo junge Schüler ab der 9. Klasse ein eigenes Forschungsprojekt einreichen dürfen, also eine Projektidee. Und die wird von einer nationalen Jury bewertet und die besten, innovativsten Ideen haben dann die Möglichkeit, zusammen mit einem Wissenschaftspaten eine Woche lang ihr eigenes Forschungsprojekt auf dem Forschungsschiff Aldebaran umzusetzen. Und das ist natürlich eine total tolle Lebenserfahrung, dass man eine Woche lang mit einem Wissenschaftler zusammen ein Projekt an einem Stück macht.
Die Deutsche Meeresstiftung. Unser Thema im Hamburger Hafenkonzert kommenden Sonntag morgens ab 6 und den Montagabend drauf ab 20 Uhr mit Kerstin von Stürmer.
NDR 90,3. Wir sind Hamburg.
Ich sage Tschüss, ich bin Jan Wulff.
Schönen Sonntag noch.
Das Hamburger Hafenkonzert. Am Sonntag immer um 6 Uhr früh und Montag abends um 8. Bei NDR 90,3. Wir sind Hamburg.